der Podcast.
Seid gegrüßt zu Folge 84 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und wir beide, das sind Tilman Lucke, das bin ich, und Sebastian Hengstmann in Magdeburg, beides Kabarettisten und beides schon seit 84 Folgen dabei. Hallo, guten Morgen, Sebastian.
Hallo Tilman, grüß dich.
Ja, schöne, interessante Woche, beziehungsweise mal wieder so eine Woche, wo jetzt nicht das eine große Ereignis war, aber ein paar kleine. Und wir haben ja am Ende der Woche auch ein Showdown in der Bundesliga.
Oh ja, das ist ja ein Thema, was uns hier wahnsinnig interessiert.
Genau, wir sind ja für unseren Fußball-Content immer bekannt. Leverkusen könnte Meister werden, und das Tolle ist, und das kam tatsächlich noch nicht so oft vor, die spielen ja erst am Sonntag, und am Samstag spielt aber schon Bayern München und Stuttgart, also zwei verschiedene Spiele. Und beide sind ja quasi diejenigen, die man aus dem Weg räumen muss, um uneinholbar zu sein. Also wenn die beiden, Stuttgart und München, heute verlieren, am Samstag verlieren, dann ist Leverkusen Meister.
Ohne irgendwas gemacht zu haben.
Genau, also sozusagen wie der Olaf Scholz der Bundesliga. Einfach.
Genau.
Ohne auf dem Platz zu stehen, gewinnen die. Und das ist doch bemerkenswert. Aber vielleicht gewinnen sie auch aus eigener Kraft am Sonntag dann. Jedenfalls, genau. Mir soll es egal sein. Ich war noch nie Fan von irgendjemandem. Warst du eigentlich mal Fußballfan?
Nie wirklich. Wir haben ja in Magdeburg. Ganz kurze Frage nur, bevor ich das beantworte. Du weißt, wann das letzte Mal Bayern München nicht deutscher Fußballmeister war?
2011 oder 12, also 11 oder 12 muss es gewesen sein.
Nee, 14 so, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz, also auf jeden Fall ist es 10 Jahre, mindestens 10 Jahre her. Mhm. Das heißt, mein Sohn ist 8. So, das heißt, der, wenn der sich für Fußball interessieren würde, wäre es für den quasi, kannst du dir vorstellen, ein ganzes Leben ist Bayern München, wenn es interessiert.
Für den ist Bayern München die Merkel der Bundesliga, dann passt es ja wieder.
Dann passt es wieder, und dann mit Bayer Leverkusen, wobei,
der, man der muss Scholz, natürlich sagen. Nee, stimmt eigentlich nicht, weil jetzt bei der jetzigen Konstellation ist ja Scholz Leverkusen, und mit Bayern München ist Armin Laschet, der sonst immer gewonnen hat.
Genau.
Und Stuttgart ist irgendwie so, ja, die kommen jetzt auch mal nach oben, das ist die Baerbock.
Sozusagen. Wenn man das so vergleichen möchte. Wobei, ich muss natürlich dazu sagen, so ganz ist der Vergleich nicht da, weil Leverkusen einfach irgendwie seit, weiß ich nicht, 30 Spielen nicht verloren hat. Und das ist schon beeindruckend.
Auch, genau, das haben die Bayern, glaube ich, früher auch nicht so in der Intensität geschafft.
Also, ich sag mal so, die Bayern sind nicht so gut wie die letzten Jahre, das stimmt. Mhm. Aber sie sind jetzt auch nicht so schlecht.
Sie steigen nicht ab.
Ja. Genau, Leverkusen ist einfach nur wahnsinnig gut, warum auch immer. Fußball, das Vince Ebert hat das mal so schön erklärt, Fußball ist deswegen so beliebt, weil Fußball einerseits klare Regeln hat und klar durchschaubar ist und du taktisch arbeiten kannst, aber es ist trotzdem absolut nicht berechenbar. Mhm. Es ist trotzdem nach wie vor ein Glücksspiel.
Ja.
Weil, wie gesagt, und um die Frage zu beantworten, ob ich jemals Fußballfan war, nein. Weil du musst, um Fußballfan zu sein, musst du so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zu irgendetwas entwickeln. Die Fußballspieler der Nationalmannschaft haben mich durchaus immer interessiert, aber das ist ja dann auch, weil es dann immer hieß, ja, das ist eine Form von Patriotismus, der ist erlaubt. wenn du so mit Fahnen durch die Straße fährst und dich freust, ja, ist okay, habe ich jetzt persönlich kein Problem mit. Mir gehen Leute viel mehr auf den Sack, die in ihrem Garten das ganze Jahr über die Deutschlandfahne wehen haben. Wo ich mich frage, warum?
Ja, das ist tatsächlich, aber, also entweder sie sind wirklich Dauerfußballfans der deutschen Nationalmannschaft, was ja dieses Jahr, also bis vor zwei Wochen, sehr schwer zu erklären gewesen wäre.
Genau.
Oder sie sind halt doch ein bisschen anders gegenüber Deutschland eingestellt, als
wir.
Man sollte.
Ja. Genau. Na, was heißt man sollte? Als wir. So.
Als wir.
Und wir sind ja die Vernünftigen.
Naja, aber Özdemir hat ja mal in so einer Rede im Bundestag, als er noch nicht Minister war, da wirklich schön wütend auf die AfD eingeprügelt und gesagt, also im Grunde war die Aussage, also eigentlich sind wir Demokraten viel patriotischer als sie. Weil wir unser Land nicht hassen oder weil wir nicht wollen, dass es unserem Land schlecht geht, damit wir an die Macht kommen. So.
Genau, das stimmt. Das ist natürlich völlig verpufft. Bei Özdemir ist sowas sowieso ja immer schwierig, weil es ja Türk ist. Ne?
Also für mich ist das der schwäbischste Schwabe, den es gibt. Ich finde es auch
toll. Das ist richtig.
Der kann gar kein Hochdeutsch, das ist echt genial.
Und da ist Winfried Kretschmann ja...
noch schon eingerechnet.
Ja, genau. So, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen.
Das ist auch eine spannende Frage übrigens. Er sitzt ja in den Startlöchern für Stuttgart. Also er will ja Nachfolger werden. Also Özdemir will Kretschmanns Nachfolger werden.
Ja, aber das will er ja schon seit Kretschmann Ministerpräsident ist.
Ja, aber jetzt wird es ja irgendwann mal akut. In 2 Jahren ist die Landtagswahl. Das ist ja eine von diesen Konstellationen auf Landesebene, wo der Ministerpräsident nicht einfach sagt, ich gebe mitten in der Wahlperiode ohne Grund quasi mein Amt zurück und hole jemand von meiner Partei da rein, damit er einen Startbonus kriegt, weil die CDU, Koalitionspartner CDU würde das sicherlich nicht zulassen. Und ja, das heißt, er muss dann für die Wahl aufgestellt werden und das ist dann jetzt, ja, sagen wir mal, in den nächsten 12 Monaten ist das dann akut.
Naja, es ist ja tatsächlich so, dass das gibt es ja öfter, das Bayern-Sachsen-Anhalt, das ist ja einer der Gründe, warum Wolfgang Böhmer nie während der Legislaturperiode zurückgetreten ist. Im Prinzip gab es schon 2 Legislaturperioden, wo man sagen könnte, Böhmer tritt in der Mitte zurück und dann kommt Haseloff, unser jetziger Ministerpräsident, der übrigens viel zu oft im deutschlandweiten Fernsehen, also
und Leute, viel zu bitte, oft immer noch Haseloff genannt wird, mit H in der Mitte.
Haseloff, stimmt. Ja, Rainer Haseloff. Der Bruder, uneheliche Bruder
das
von
David. Das klingt so wie Haselmaus. Irgendwie, der sieht ja auch so, der hat ja auch so wie so ein Nagetier, so sieht er für mich ein bisschen aus wie so eine Maus.
Für mich sieht er aus wie Knorzerich aus den Lümmelfilmen.
Das stimmt auch wieder.
So, und auch da war es so, dass zum Beispiel Bulayan war ja der damals sein Vize leider auch einer Autoimmunkrankheit verstorben. Damaliger Spitzenkandidat der SPD hat auch gesagt, Professor Böhmer, Sie können nicht zurücktreten. Ich wähle keinen Nachfolger. Mhm. Also innerhalb, weil, und das ist ja in Baden-Württemberg das Gleiche. Der ist ja Juniorpartner, ist ja die CDU. In der letzten Legislatur war es die SPD. Beide hätten theoretisch, gut, SPD nicht, aber hätten theoretisch, aber die treten immer mit dem Ministerpräsidentenkandidaten auch bei der Wahl an. Oder hört die nennen es dann Spitzenkandidat, ne?
Ich weiß gar nicht, wie das immer, also es gibt ja keine offizielle Bezeichnung, das entscheidet die Partei dann selber und auf Landesebene sagt man immer Spitzenkandidat, da sagt man ja nicht Ministerpräsident,
ja,
kann man vielleicht dann noch gendern und so weiter, das wird dann zu lang, sondern das heißt immer Spitzenkandidat und
gibt es das eigentlich auf Landesebene, also es gibt ja auf Bundesebene gibt es ja keinen Spitzenkandidaten. Es gibt nur einen Kanzlerkandidaten, weil du hast ja 16 Landeslisten. Mhm. Also du bist nur Spitzenkandidat auf irgendeiner der 16 Landeslisten.
Ja.
Wie ist das beim Landtagswahlkampf? Gibt es da eine große Landesliste oder ist das auch unterteilt?
Das ist ganz verschieden. Die allermeisten Bundesländer haben eine Landesliste. Baden-Württemberg führt die Landesliste auch für die nächste Wahl ein. Baden-Württemberg war immer so ein Sonderfall. Bis letzte Wahl, da gab es keine Liste, sondern da wurde nach Wahlkreiserfolg quasi gerankt. Erstens also mal die Wahlkreisgewinner, alle waren drin, dann gab es natürlich auch Überhang- und Ausgleichsmandate. Genau. Und dann gab es die sogenannten Zweitmandate. Das waren die, nicht unbedingt die Zweiten, können auch die Dritten gewesen sein, weil ja auch kleinere Parteien im Landtag vertreten sein müssen, die aber dann innerhalb ihrer Partei das beste Wahlkreisergebnis hatten, allerdings nach Stimmen gemessen, nicht nach Prozenten, was tatsächlich große Wahlkreise stark bevorzugt hat. Das fällt dann stark ins Gewicht. Wenn so ein Wahlkreis 10% mehr Bevölkerung hat als der Durchschnitt, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass von diesem Wahlkreis, sagen wir mal, 3-4 Kandidaten reinkommen und vom anderen, der 10% weniger hat, nur einer. Also insofern war das immer schon nicht so optimal. Und die Parteien konnten natürlich die Rangliste gar nicht aufstellen, was die Parteien ja immer gern machen. Jetzt sagt der Pöbel, scheiß Parteien. Aber ich finde tatsächlich so, Landeslisten ist ja auch sozusagen, es vereinfacht auch die Sache. Es
ja, auf jeden Fall. Okay, also, so, jetzt lass uns aber mal ganz kurz, wir sind jetzt vom Fußball vielleicht nur mal so, 1974 ist der erste FC Magdeburg Europapokal der Pokalsieger geworden.
Und ich wusste, dass du das jetzt sagst.
Ja, genau, na logisch, wenn du mich schon nach Fußball fragst, das ist ja das Einzige, was ich weiß, das war damals die Champions League, stimmt nicht ganz, es gab im Prinzip 2 Wettbewerbe, nämlich der Europapokal der Landesmeister und der Europapokal der Pokalsieger.
Das klingt irgendwie wie die Volksfront von Judäa und die Judäische,
Volksfront. Naja, also das
nein,
war
also es ist schon so.
Da haben in dem einen Wettbewerb haben alle Landesmeister der UEFA-Mitgliedstaaten gegeneinander ausgespielt. Und in dem anderen haben die die Nationalpokalgewinner, also den DFB-Pokal zum Beispiel, gibt es ja auch jemanden. Und das hat man irgendwann zur Champions League zusammengefasst. Also kann man sagen, Magdeburg hat 1974 die kleine Champions League gewonnen. Mhm. Und die Euroleague hieß ja früher UEFA-Pokal oder UEFA-Cup. Das hat man jetzt, gibt es noch, also es gibt quasi eine erste europäische Liga und eine zweite europäische Liga. Und da sind wir 1974, haben wir das tatsächlich mal geschafft.
Meine Damen und Herren, wir sind jetzt ab heute der Fußball-Podcast.
Genau. Nein, also was wir und noch wussten. Und das ein bisschen fiebrig mit dem FCM mit, wobei das geht. Die haben jetzt das gesamte Führungspersonal vor einem Jahr haben die komplett ausgetauscht, also Trainer und Sportdirektor und Manager und so. Also es ist überhaupt kein Magdeburger Blut. Das klingt jetzt wieder patriotischer, als ich das meine. Aber es ist überhaupt kein Magdeburger Blut mehr in dieser Mannschaft. Gerade bei den Spielern schon lange nicht mehr. Da war, glaube ich, vor 10 Jahren der Letzte, der aus dem Bezirk Magdeburg kam, aus Salzwedel oder so. Aber ansonsten hast du überhaupt keine Magdeburger in dieser Mannschaft. Nachwuchs, weiß nicht, wie der Nachwuchs läuft, kann ich nicht sagen, aber meistens, wenn der Nachwuchs gut ist, wird der ja von höherklassigen Vereinen weggekauft. Auch so eine Sache. Und wie gesagt, ansonsten haben wir als Schwaben, Franken, so irgendwie so in dem Hesse, glaube ich, der Ottmar Schork ist, glaube ich, Hesse und Titz, unser Trainer. Und das interessiert mich auch alles nicht. Ich glaube, wir werden absteigen diese Saison oder auch nicht, ist mir egal. Ansonsten interessiere ich mich für keinen einzigen Fußballverein. Eins, der mich immer so ein bisschen beeindruckt hat, oder eins in beiden waren immer 1. FC Köln und 1. FC St. Pauli, weil die so ein bisschen Underdog-Feeling hatten. Und Gysi hat ja mal erzählt, der war mal im St. Pauli-Stadion und musste, als er rauskam, sich übergeben. Weil.
Vielleicht Novitschok oder vielleicht nicht Novitschok?
Nee, Marihuana.
Ach so.
Die haben so viel gekifft in dem Stadion und sagt, der war völlig zu genebelt, ohne jemals in seinem Leben auch nur einen Joint geraucht zu haben. Lass uns ganz kurz mal zum Thema Baden-Württemberg zurückkommen. Ich finde das total spannend, weil. Das ist ja die erste und einzige Landesregierung, die einen Grünen als Ministerpräsidenten hat. So,
ja.
Das wird höchstwahrscheinlich, meine Meinung, wenn Winfried Kretschmann nicht mehr antritt, nicht mehr passieren. Die einzige Chance, die sie hätten, wäre wirklich Özdemir. Weil Özdemir bekannt genug ist und wirklich von dort ist.
Ja, Nachteil ist so ein bisschen, dass er ja Landwirtschaftsminister ist und genau dieses in diesem Feld wird den Grünen ja gerade von konservativ denkenden Leuten nicht so viel Kompetenz zugemessen, sodass, und auf die kommt es ja dann an, die sind ja ein großer Teil der Wähler, also die konservativ denkenden Menschen in Baden-Württemberg sind ja die Mehrheit und dann so einen zu wählen, den man halt immer unterstellt, ja, der will uns alles verbieten, was überhaupt nicht stimmt, der hat ja dann auch Özdemir geht ja mit diesem Gag quasi auf Tour, dass er sagt, ja, ich verbiete Herrn Hoeneß überhaupt nicht, Zucker in sein Kaffee zu tun, wie er es behauptet hat, sondern meinetwegen kann er Speckwürfel in seinen Kaffee tun, was er wahrscheinlich auch tut, weil er ja auch vom Fach ist.
Weil er Uli Hoeneß und ein Idiot ist. Da musste ich mal sehr über Ingo Appelt lachen, der hat mal einen Song rausgebracht, du bist ein Hoeneß. Du bist ein Hoeneß und das ist das Schimpfwort der Saison. Ja, also schlimmer als Arschloch oder ist noch, du bist ein Hoeneß.
Ja, naja, also jetzt ist ja, seine Verurteilung ist ja jetzt genau 10 Jahre her, also hat er ja auch ganz demütig dann das Urteil angenommen. Es kam ja in der Presse, Hoeneß nimmt das Urteil an. Ach so, ich wusste gar nicht, dass man Urteile einfach so ablehnen kann.
Ja, genau.
Also man kann zwar von ihm, ne? Berufung einlegen, aber wenn es dann durchginge, dann kann man es anscheinend auch einfach trotzdem ablehnen.
Na, das ist doch wie die Presse 1998 titelte, oder wie schrieb gerade die konservative Presse, mit welcher Würde Helmut Kohl das Amt des Kanzlers hergegeben hat, ja. Wo Bispers mal sagte, was haben diese Anwärter auf einen Hirnschrittmacher erwartet? Dass Herr Kohl sich bewaffnet und sich im Kanzleramt verschanzt, oder was?
Naja, ein paar Jahre später hat es ja jemand woanders genauso
probiert. Das ist richtig. Das, auch da wieder Pispers zitieren, was Gerhard Schröder betrifft, typisch billiger Roter, ganz schlecht.
Ach so, nein, ich meine gar nicht Schröder, ich meine Trump.
Aber Schröder auch.
Aber ethisch, moralisch sind ja beide doch auf der gleichen
Welle. Naja, auf einer ähnlichen Welle. Ich würde Schröder schon etwas mehr intellektuell.
Allerdings,
Kompetenz.
Schröder war öfter verheiratet als Trump, das muss man auch sagen. Schröder fünf Ringe sozusagen, olympische Disziplinen heiraten und Trump nur dreimal.
Ja, wobei das bei Donald Trump sehe ich das auch alles ein bisschen anders. Ich glaube, ich weiß überhaupt, warum der geheiratet, also egal. Um zum Thema zurückzukommen. Du bist ja in Baden-Württemberg nicht mehr wahlberechtigt, ne?
Nee.
Wenn ich jetzt die Bücherwand in dem Hintergrund richtig interpretiere, bist du aber gerade da, ne?
Genau, morgen fängt ja das Zungenspitzer Kabarettfestival an und da muss ich natürlich noch ein paar Sachen organisieren.
Morgen. Wie sind die Verkaufszahlen?
Ganz ordentlich.
Schön.
Also kann immer noch, also Platz ist noch und wir freuen uns über jeden, der zusätzlich noch kommt. Aber es ist durchaus besser als die letzten zwei Male.
Gut.
Und also freue mich.
Und ich sag mal, Finanzierung steht?
Die steht. Also sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
Und ganz kurz vielleicht noch was zum Line-Up sagen?
Line-Up, ja, das hätte ich jetzt am Schluss des Podcasts gemacht. Aber
wir sind jetzt gerade beim Thema.
Wir sind jetzt gerade beim Thema. Line-Up, genau, am Freitag, am 12. April, wird frisch gepresst laufen. Das ist ja die Berliner Late-Night-Show, die ich regelmäßig mache, die aber immer neu ist, immer aktuell. Jeden Monat so ein satirischer Monatsrückblick. Gäste sind Michael Feindler, Sven Garecht und Paul Schepanski. Und dann am Samstag, am 13. April, wird die Gruppe Störfall aus Hannover kommen.
Ich dachte schon Störkraft.
Gibt's die auch?
Das ist eine Nazi-Rockband.
Oh, da muss ich nochmal in meinen Vertrag gucken, mit wem ich.
Genau, wenn nicht, dass du außerdem Störkraft engagiert hast.
Nein, Störfall ist ein früheres Studentenkabarett. Seit fast 40 Jahren sind die aktiv und wir kennen ja sehr gut Erik Franzke, der ja beim Studentenkabarettfestival in Cottbus auch immer moderiert hat und auch da quasi dabei geblieben ist. Und die Gruppe hatte sich dann nach mehreren Jahren einfach wieder zusammengefunden und ist jetzt wieder regelmäßig auf der Bühne.
Mit oder ohne Erik?
Mit.
Gut, ich nenne ihn ja immer Franz Erik, weil das so lustig ist, kannst du ja austauschen. Erik Franzke, Franz Erik.
Ja, das ist ja in sehr Deutschland lustig. Sehr, sehr selten, dass Vor- und Nachnamen beides Vornamen sind. Also ganz, ganz selten, muss man wirklich sagen. Gut, und dann am Sonntag kommt Dagmar Schönleber mit ihrem Soloprogramm Die Felsen der Brandung. Und also ich glaube, da ist doch für jeden was geboten. Man kann auch ruhig dreimal kommen, das muss man eigentlich immer dazu sagen.
Hast du Kombi-Ticketpreise?
Nö, gibt's nicht. Das wollen die Leute tatsächlich nicht, weil sie immer für jeden Abend sich dann selber nochmal überlegen wollen, will ich wirklich hin? Und mit dem Kombi-Ticket würde man sich ja committen. Ich meine, spricht nichts dagegen, weil es ja gutes Kabarett ist, was da geboten wird. Aber deswegen, also man kann ruhig, es sind drei ganz, ganz verschiedene Sachen, man kann ruhig dreimal kommen.
Wo findet es genau statt? Wieder in der Kirche oder?
Nee, in der Halle in Waldbach. Also
ja, gut.
Die Kirche haben wir deswegen nicht mal. Die ist zwar ganz schön natürlich als Hintergrund. Wir haben die damals ja auch, da wart ihr drin vor drei Jahren, seid aufgetreten. Übrigens als allererste vom allerersten Zungenspitzer. Wart ihr quasi die allerersten, ja.
Es tut mir sehr leid.
Das haben wir dann schön ausgeleuchtet. Sah wirklich toll aus. Gibt es auch im Internet Fotos von. Allerdings ist das ja über ein Wochenende und dann ist es mit der eingebauten Technik immer schwierig, wenn dann sonntags morgens dann der Gottesdienst drin ist und so weiter. Ab und wieder reinbauen ist quasi ausgeschlossen, weil das einfach viel zu viel Aufwand wäre.
Genau, naja, und das Problem ist, das sage ich aber auch immer dazu, Kabarett in der Kirche, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, es kommt auf die Kirche an, also so ganz kleine Kirchen sind sehr okay, die sind sogar sehr geil eigentlich, wenn du da ohne Mikro spielen kannst und alles, aber so große Kirche, und die ist relativ groß, also für eine Dorfkirche ist die relativ groß, dadurch ist der Hall so extrem groß.
Ja gut, die wurde ja in Zeiten gebaut, wo man noch in die Hölle kam, wenn man da nicht reinging, und dann war sie entsprechend voll. Und genau, heute würden einfach, kann man auch eine Telefonzelle anmieten für so einen Gottesdienst.
Genau. Oder den Nebenraum von einer Pfarrei.
Von einer Telefonzelle.
So. Das ist akustisch halt immer wahnsinnig schwierig. Also das ist wirklich, du musst ganz langsam reden und du kriegst ganz oft die Dynamik nicht hin. Und ich glaube, dass gerade auch in Gegenden wie gerade in Baden-Württemberg, also im schwäbischen Raum da bei dir, das sind ja alle so katholisch, die haben ja heute noch verkrüppelte Füße und so. Und,
nee, also das ist eine evangelische Gegend. Hohenlohe ist, das ist, man denkt immer, der ganze Süden wäre katholisch, aber das stimmt ja für weite Teile Frankens zum Beispiel nicht, aber eben auch für Württemberg war ja seit der Reformation evangelisch. Und damals war, also vor 500 Jahren war es ja so, wenn der Fürst gesagt hat, ich habe mir jetzt mal den Katalog von der Konkurrenz angeguckt und ich wechsle da jetzt hin, für so einen Telefonvertrag, dann galt der Telefonvertrag quasi für die ganze Bevölkerung.
Genau. Stimmt, wenn es eine katholische Kirche wäre, dürfte es ja da auch kein Kabarett spielen, fällt mir gerade ein.
Ach, das ist bestimmt möglich. Das hängt ja von der katholischen Pfarrerin dann, die das.
Der Unterschied zwischen einer evangelischen Kirche und einer katholischen Kirche ist hauptsächlich, also die katholische Kirche ist immer geweiht. Mhm. Es ist immer ein Gotteshaus. Die evangelische Kirche ist nur zum Gottesdienst ein Gotteshaus. Ansonsten ist es ein Gemeindehaus. Also theoretisch könntest du auch Orgien praktizieren in einer evangelischen Kirche.
Wenn ich dann aber plötzlich, das kann bei mir mal passieren, wenn ich plötzlich anfange zu beten, dann muss ich quasi, dann muss ich, fliege ich raus, weil ich währenddessen gleichzeitig bete und Kabarett mache.
Ja, weiß ich nicht. Das kann sein. Ich weiß nur, dass ich während eines Chorkonzertes, was bei uns in der Egelner Kirche stattfand, die ist ein bisschen größer als die Waldbacher, da waren so 600 Leute drin, 400. Da war ein Herbstkonzert und habe ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht. Also ich habe das quasi moderiert und habe dann kurz vorm Zugabenlied, habe ich mich dann, meine Frau halt aus dem Chor rausgezogen, mich vor sie hingekniet und habe ihr den Heiratsantrag vor 400 Leuten gemacht, weil sie mich herausgefordert hat. Ich habe mir den Heiratsantrag mal so auf der Fahrt nach Hause gemacht, einfach so, und gesagt, nee, Alter, da habe ich was Richtiges sehen. Okay. Und dann habe ich mir ein halbes Jahr
Zeit. Ja, so schätze ich sie auch ein.
Genau. Und ein halbes Jahr später habe ich das in der Kirche gemacht, so. Und da kam der Superintendent hinterher zu mir und sagte, Sie sind jetzt eigentlich vor Gott verheiratet. Ich sage, wieso? Naja, Sie haben sie vorm Altar gefragt und sie hat ja gesagt. Und damit, dass es vorm Altar stattfand, sind wir jetzt auch vor Gott verheiratet. Das heißt, obwohl ich nicht einen Cent Kirchensteuer zahle, es stimmt nicht ganz, sie hätte mich auch fragen müssen, ich hätte auch ja sagen müssen, dann wäre es perfekt, aber... obwohl ich nicht einen Cent Kirchensteuer mein ganzes Leben...
Muss dann gar kein Pfarrer dabei sein?
Theoretisch nicht.
Ach so, voll cool. Spart man, also könnte man ja Geld sparen oder sozusagen.
Also wenn du unbedingt vor Gott verheiratet sein willst... Ja, wenn du unbedingt vor Gott verheiratet sein willst, was ja eh nur eine Absprache ist.
Ja.
Geh in irgendeine Kirche, fragt euch gegenseitig, ob ihr Mann und Frau werden wollt, knutscht euch und dann seid ihr vor Gott verheiratet. Laut Aussage des Superintendenten, der hinterher aber auch gleich in einem anderen Zusammenhang sagt, die evangelische Kirche hat keine Lehrmeinung.
Ja...
So, jetzt sind wir aber ganz schön
abgekommen. Also wie gesagt, Zungenspitzer, immer 19 Uhr beginnt es, Freitag bis Sonntag, zungenspitzer.de, alles Weitere steht da. Und freue mich, wenn Leute kommen und euch lade ich auch mal wieder ein irgendwann.
Ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig mit den Terminen, weil seit wir kein B-Ensemble mehr bei uns im Kabarett haben, können wir also...
B-Ensemble, ja, das ist aber nett gegenüber deinem Vater.
Ja, gut. Naja, ich meine ja gar nicht Papi Solo, sondern ich meine halt wirklich, wenn wir ihm noch ein paar Leute zur Seite stellten und so. Das war dann quasi immer das, damit wir auf Tour gehen konnten. Und dadurch, dass das Zungenspitzer-Festival sozusagen im Frühjahr ist, ja immer.
Nee, das ist ja irgendwann.
Stimmt, wir waren im Herbst da, als wir da waren. Ne? Das war im Oktober.
War auch ein bisschen kalt tatsächlich. Das ist auch, spricht auch gegen die Kirche in vielen. Genau. Im Herbst ist das eigentlich auch schon nicht mehr.
Wir sind jetzt zum Beispiel gerade sehr stark am Diskutieren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da wir gerade von Kabarettfestivals reden, dass im Januar das letzte Mal unser geliebtes Cottbus stattfinden wird. Also nicht die Stadt Cottbus wird dann eingeäschert, wobei kann man dann eigentlich machen. Ne? Wird das letzte Mal das sogenannte Einfälle-Festival stattfinden, weil ist auch egal warum, also wir, die wir ein bisschen drinstecken, wissen warum, aber es ist egal. Es wird leider das letzte Mal das Studentenkabarettfestival in Cottbus stattfinden und das ist aber genau der Zeitraum unseres Jahresrückblicks. Mhm. Und der Jahresrückblick im Hengstmanns, der läuft jetzt seit 4 Jahren, 5 Jahren machen wir das jetzt und wir haben mit 3 Veranstaltungen angefangen und sind jetzt bei 10 und machen das über 3 Wochen. Ja. Das ist also, wir brauchen das bloß reinsetzen in den Spielplan und zack ist das ausverkauft. Und wir werden wahrscheinlich, wir müssen das jetzt beim Dienstag, Dienstberatung, also es ist ja nicht so, dass man sagt, ich fahre da hin und dann tritt man auf. Man muss sich schon beim Festivalleiter, Grüße an Herrn Gaber, muss man sich sehr lieb, sehr artig, kratzbuckelnd bewerben, ob man da auftreten darf. Und wir würden das schon gern machen. Aber wir können wahrscheinlich keinen Samstag Jahresrückblick ausfallen lassen. Das ist einfach, also wir wissen ja alle, wir fahren nicht nach Cottbus, weil wir da die übelste Paste abschmieren, sondern also Geld gibt es da nicht wirklich. Das ist einfach Klassentreffen und Spaß.
Ja, es gibt ja sogar Geld. Also es verglichen mit anderen so, sagen wir mal, so Spaß-Events. Es gibt ja auch welche, wo man gar nichts kriegt und dann nur die Fahrtkosten auf seinem, also quasi negativ auf seinem Konto hat. Aber
genau. In Cottbus und dann wahrscheinlich noch die Übernachtung immer bezahlen muss.
Das genau, muss man ja das auch noch. Also ich erinnere an Folge 50, wie ich von dem Rösrather Kabarettwettbewerb erzählt habe. Also
den du aber immerhin gewonnen hast.
Ja, aber trotzdem ist es ein schönes Trauma für mich. Wenn ich nicht gewonnen hätte, wäre ich jetzt quasi, müsste ich jetzt Zeitungen austragen oder was auch immer.
Genau. Ja, also das ist ja das Problem. Ja, stimmt, weil du ja dann wirklich, also du hast ein bisschen Plus gemacht, ne?
Ja, ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen.
Ja, naja, und in Cottbus kriegt man halt eine Gage, also für die würde jeder, also man ist ja, selbst, also man ist an einem Wochenendtag im Januar, ist man da quasi gebunden und für die Gage, die man da kriegt, ist für jemanden, der davon lebt,
Naja, andererseits, man macht es ja sozusagen früh genug, ist der Termin bekannt. Ja. Und dann kann man natürlich sagen, angenommen, da käme jetzt die Anfrage rein, die große, berühmte Anfrage, willst du Millionär werden, dann musst du an dem einen Tag auftreten. Dann könnte man da vielleicht sagen, ich trete lieber dann woanders auf. Hm. Aber ansonsten ist das von der Planung her ja schon lang genug.
Alles gut. Darum geht's
eigenen nicht. Spielplan drum.
Was ich damit sagen will, keiner von uns fährt da wegen Kohle hin.
Ja.
Sondern das geht wirklich nur um den Event.
Genau. Und das ist eben jetzt nach fast 30 Jahren, also 1996 war das erste Mal.
Genau.
Dann 2025 das letzte. Und wird dann hoffentlich nochmal groß auf die Pauke hauen.
Ich hoffe das sehr. Ja, und da müssen wir uns immer wirklich, also ich kann Freitag und Samstag wahrscheinlich nicht den Jahresrückblick, deswegen, aber vielleicht einen Donnerstag. Vielleicht dürfen wir bei der Eröffnung spielen, wenn das Festival wieder so abläuft wie die letzten Jahre. Dann würde ich mich vielleicht dazu durchringen lassen, wenn Herr Gaber möchte, dass wir kommen. Und da möchte ich meine Lieblingsgeschichte erzählen, dass uns Herr Gaber irgendwann anschrieb. Wir sind seit 2006 fast jedes Jahr dabei gewesen. Und 2006 waren wir schon keine Studenten mehr, aber egal. Sind wir fast jedes Jahr dabei gewesen und Herr Gaber schrieb meinen Bruder an, sag mal, wollt ihr euch nicht langsam mal bewerben, weil ich kann euch nur aufstellen, wenn ihr euch bewerbt. Dann schrieb mein Bruder, sehr geehrter Herr Gabel, also er heißt Gaber. Gaber, sehr geehrter Herr Gabel, hiermit bewerben sich Hengstmann Bruder für liebe Grüße im Namen des Ensembles. Und dann schrieb Herr Gaber zurück, sehr geehrter Herr Hengselmann oder Hengstmann, weiß ich nicht mehr, hier nehme ich das an. Liebe Grüße Andreas Gaber im Namen des gesamten Bestecks.
Ja.
Das ist auch eine Geschichte, die wir dann in Cottbus auf der Bühne erzählen werden würden, wenn wir dort vielleicht bei der Öffnung dabei sein würden, wenn wir uns bewerben müssten. Das müssen wir aber auf der Dienstberatung noch besprechen, ob wir uns das leisten können und ob wir und dann hängt es natürlich auch davon ab, ob der Herr Gabel uns will. Ja.
Ja.
Aber wenn es das Letzte ist, ich fand uns immer ganz gut in Cottbus.
Ja, also wir haben ja auch öfter mal auch zusammen da was gemacht. Also frisch gepresst war das damals auch. Das war auch so eine XXL-Show, wo wir kein Ende gefunden haben.
Das ist richtig. Ist
aber
auch
das
okay.
War ja auch so.
Aber das war damals das nur? War,
oder das ist ja immer, also gibt es ja sogar zwei Pausen.
Hm.
Aber trotz allem haben wir, glaube ich, noch eine Schippe draufgelegt, dann nochmal.
Naja, normalerweise ist das ja so, wir haben ja einen ganzen Abend gekriegt damit, ne?
Mhm.
Also normalerweise ist das ja so, du hast in Cottbus, hast du so einen Abend, einen im Konservatorium, einen im,
in der Mensa war das, Mensa. Also die wurde dann umgebaut. Es war immer der größte Backstage-Bereich der Welt, weil die Mensa ist so sozusagen über Eck und am kleineren, also am L sozusagen, am unteren L, sage ich jetzt mal, ist halt der Vorstellungsraum und dann ist die Bühne mit Vorhang und abgetrennt und hinten geht alles noch weiter raus, noch einen Kilometer quasi,
genau.
Wo dann leere Tische stehen, die halt in dem Moment nicht benutzt werden, da zieht man sich um. Also größte Garderobe aller Zeiten.
Genau. Und das jetzt nicht mehr, doch ist noch so, oder? Wir waren jetzt drei Jahre.
Nee, die ist schon, die Mensa gibt es nicht mehr, die wird neu gemacht und es gibt eine Interimsmensa, die aus wie so ein feststehendes Zelt ist und so. Oder nicht Zelt, sondern so ein Containerzelt, Hybrid. Und ich weiß nicht, wie weit die dann sind im Januar, ob die noch ist oder ob dann schon was Neues steht.
Die ist richtig abgerissen worden, oder wie?
Ich glaube ja.
Gut, interessiert die Zuhörenden wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht.
Genau, also die zwei Zuhörer, die noch dabei sind, die möchte ich auf eine kleine Sache hinweisen. Wir haben Anfang des Jahres, zur Erinnerung, das war Folge 68, da haben wir uns unterhalten oder Tipps abgegeben für das laufende Jahr, für das damals neue Jahr und Prognosen und werden ja am Ende zusammenzählen, wer das Jahr, also die Jahreswette sozusagen gewinnt, wer am meisten Prognosen richtig gemacht hat. Und ich habe schon eine Prognose richtig.
Oh Gott. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir uns, ich weiß es nicht mehr, aber das wirst du mir dann am Ende des Jahres erzählen.
Genau, also es ging darum, welche Neuerungen wird die Deutsche Bahn einführen? Also es ist ja immer, selbst als passionierter Bahnfahrer gibt es ja immer neue Regeln, die plötzlich aufploppen. Eine der Regeln der letzten Jahre war ja, oder also absurd. Es gibt ja diese blauen Anzeigen am Bahnsteig, also die Digitalanzeigen. Und da steht ja dann der Zug, der nächste Zug, und drunter stehen bei Fernzügen und inzwischen bei eigentlich bei allen Zügen stehen dann die Wagen, also Wagenstandsanzeiger. Mhm. Und da drüber ist dann A, B, C, D, E, F, G, die Strecken, die Gleisabschnitte. Und irgendwann ging es dazu über, nicht mehr automatisch das A nach vorne zu setzen, wie das vom Alphabet ja her einfach sinnvoll wäre, sondern ich weiß nicht, irgendwann G, F, E, D, C, A, B, A. Und von Weitem sieht man das gar nicht. Die Buchstaben sind so klein, da muss man auf 5 Meter ran, damit man überhaupt sieht. Und eigentlich ist der Wagenstandsanzeiger ja dazu da, zu sagen, okay, hier ist, ich möchte meine Wagennummer sehen oder wo der Zug überhaupt hält. Dass ich nicht aus Versehen in die erste Klasse einsteige oder irgendwas. Und genau dieses Prinzip ist damit ja außer Kraft, weil man es von Weitem einfach, da sieht man, oh, da ist ein Zug abgebildet, ja, ist ja schon mal was Besonderes bei der Bahn. Und ich weiß aber nicht, ist das jetzt A oder ist das G? Mhm. Also so einfach, ich frage mich, das wird ja durch den Bahnvorstand durchgegangen sein. Die werden es ja beschlossen haben, so, was machen wir jetzt Neues? Wir müssen ja irgendwas machen. Und jetzt mal, lass uns mal das Alphabet ganz neu erfinden. Das heißt dann nicht Alphabet wie A und B, sondern Gelfa Fett oder was. Ja. Also vollkommener bekloppter Blödsinn. Und wir haben gesagt, irgendwas muss doch jetzt kommen für 2024, was denen noch einfällt. Und du hast gesagt, es wird irgendeine neue Mitnahmeregelung geben, also dass man irgendwas, was weiß ich, Menschen oder ein Tier oder ein Hybrid mitnehmen kann. Und ich hatte gesagt, es wird eine neue Verspätungsregel geben.
Ach.
Also bekanntlich ist ja die Definition von Verspätung bei der Bahn 6 Minuten, also ja, über 6 Minuten. Oder genau gesagt über 5 Minuten 59, falls man das so genau messen kann. Alles drunter zählt in der Statistik als pünktlich, und zwar egal, ob man dadurch dann auch einen Anschluss verpasst oder nicht. Und übrigens, die ausgefallenen Züge fallen auch ganz aus der Statistik raus. So, und jetzt gibt es bei der monatlichen Bahn oder Pünktlichkeitsstatistik, ist eigentlich auch ein absurdes Wort, weil es eigentlich eine Verspätungsstatistik ist, gibt es also nicht mehr nur 3 Kategorien. Also es gibt sozusagen, bisher gab es die sogenannte betriebliche Pünktlichkeit Fernverkehr, dann die für Nahverkehr, die ist ja traditionell immer sehr viel besser. Die liegt tatsächlich bei ungefähr 90%, während der Fernverkehr letztes Jahr bei 64% nur lag. Und dann bilden sie noch, auch aus Augenwischerei, die betriebliche Pünktlichkeit für den gesamten Personenverkehr. Mhm. Jetzt muss man aber wissen, dass es ungefähr 40 Mal mehr regional, also S-Bahn ist ja auch mit drin, also 40 Mal mehr Nahverkehrsfahrten gibt als Fernverkehrsfahrten. Das heißt, letztlich ist die betriebliche Pünktlichkeit Personenverkehr ja fast das gleiche wie die vom Nahverkehr. Also über 90%. Ja, wunderbar, ist doch alles Paletti. Ja, also das ist schon mal toll. Und jetzt haben sie eine 4. Kategorie eingeführt, und die heißt Reisendenpünktlichkeit im Fernverkehr.
Bitte?
Die definieren die Reisendenpünktlichkeit als, das muss ich jetzt mal nachschauen, das ist die pünktliche Ankunftszeit plus maximal 15 Minuten des Fahrgasts am gebuchten Zielbahnhof in Prozent. Also die sagen jetzt tatsächlich, die ganze Fahrt zählt, was ja sozusagen schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist, weil man ja dann umsteigen muss und vielleicht einen Zug verpasst. Aber sie sind doch sehr tolerant und schrauben es auf 15 Minuten hoch. Und da ist die Reisendenpünktlichkeit dann tatsächlich trotzdem, trotz aller Schummelei, dann auch nicht so gut. Die war im Januar bei 67%, also sogar noch im Bereich des Fernverkehrs einfach, weil man macht ja meistens eine Fernverkehrsfahrt mittendrin, und wenn davor und danach der Regionalzug pünktlich ist oder die S-Bahn, dann nützt einem das gar nichts. Also das heißt, jetzt gibt es die sogenannte, es klingt auch so schön, die Reisendenpünktlichkeit, und die entscheiden, dass der Reisende auch noch nach 15 Minuten als pünktlich gilt. Das entscheidet nicht der Reisende selber.
Schön.
So, ja. Damit, Statistik für Anfänger. Vielleicht sollte Lisa Paus, die Familienministerin, mal Nachhilfe nehmen im Bahnkonzern, wie man Statistiken richtig faked.
So, dann klappt es auch mit der Kinderunsicherung.
Ja, also das ist ein Thema, dafür haben wir heute keine Zeit mehr. Genau. Das ist ja wirklich die nächste Freakshow, die sich da anbahnt in der Bundesregierung. Sind wir mal gespannt.
Gut.
Ansonsten haben wir natürlich noch die Bitte, schreibt uns.
Genau, an lucke@hengstmanns.de oder hier unten drunter, wenn ihr kein Bot seid, auf lucke.hengstmanns.de. Ansonsten bleibt, geht, wenn ihr am Wochenende nichts vorhabt und ihr irgendwie im Großraum Öhringen wohnt, fahrt bitte nach Waldbach zum Zungenspitzer Festival. Ich war einmal schon mal dabei beim ersten, wie ich jetzt gerade erfahre, aber stimmt, ich erinnere mich dunkel. Das war ja so knapp nach Corona das erste, was da überhaupt wieder gemacht werden durfte. Damals gab es auch noch ein paar Fördermittel mehr. Geht dahin, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten sage ich danke, Chillmann.
Danke, Sebastian. Und wer in Magdeburg wohnt, geht bitte zu Sebastian und Tobias Hengstmann.
Genau, wir spielen die Woche nicht mehr. Aber nächste Woche dann. Tschüss.
Tschüss.